Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Pfandkreditgewerbe, so ist der hochoffizielle Name für Pfandleihhäuser. Das sind diese Häuser, Sie erinnern sich bestimmt an die Geschäfte, die so in abgelegenen Straßen manchmal, und dann sieht man so goldene Ketten und Uhren im Schaufenster. Und man wundert sich immer, aber die haben einen erstaunlichen Zulauf gehabt in den letzten Jahren. Aber was sind denn eigentlich Pfandleiher? Gibt es da eine Schule, wo man das lernen kann? Und was passiert denn eigentlich, wenn man eine Uhr, eine Kette oder vielleicht auch sein iPhone verpasst? Verpfändet, weil die Kasse vielleicht gerade leer ist. Und verpfänden immer die gleichen Menschen ihre Wertgegenstände? Peter Kaiser hat bei einem der ältesten Pfandlerhäuser in Berlin-Friedenau einfach mal nachgefragt.
Also, das ist ein Doublé.
Alltag im Berliner Pfandhaus Renno, einem der renommiertesten Pfandhäuser Deutschlands. Rainer Weiß gibt dem Kunden eine der beiden angeborenen Ketten zurück. Dann prüft er die zweite.
Die ist 14er. Könnten wir 110 machen.
Super.
Ja?
Es hat vor noch nicht allzu langer Zeit ein enormes Wachstum bei den rund 200 deutschen Privatpfandbetrieben gegeben. Aktuell, sagt Joachim Struck, erster Vorsitzender des Zentralverbandes des deutschen Pfandkreditgewerbes e.V.
Das Pfandleihgewerbe erlebt im Moment keinen Boom, sondern ein leichtes, stetiges Wachstum. Das wundert uns gar nicht, da wir immer noch eine fast 0% Finanzierung auch überall haben.
Dennoch, ein Pfand zu kaufen, 25-50% des Gegenstandswertes auszuzahlen, dabei Gebühren und Zinsen zu berechnen, all das kann sich lohnen. Sucht man im Internet und findet die entsprechende Webseite, um ein Pfandhaus zu eröffnen, so braucht es nur 11 Minuten Lesezeit, um die Schritte erklärt zu bekommen, die dazu nötig sind.
Erster Schritt. Know-how. Eine Ausbildung für Pfandleiher gibt es nicht.
Pfandleiher ist ja kein Lehrberuf in dem Sinne, sondern ein Anlernberuf. Und man kann es als Quersteiger nutzen, sich die Kenntnisse aneignen. Kann jeder im Endeffekt, der es möchte, der sich dazu bemüßigt fühlt, ein Leihhaus eröffnen.
Schon Inhaberin Silvia Wittemeyer Weiß Großeltern Georg und Meta Renno waren von Beruf Pfandleiher. Sie gründeten 1937 das Pfandleihhaus. Doch wenn es auch keine Ausbildung gibt, etwas Know-how muss man schon mitbringen.
Schritt 2. Es ist empfehlenswert, Erfahrung beim Schätzen von Wertgegenständen zu haben.
Man muss schon lernen, auf jeden Fall. Die Grundbegriffe jetzt, was den Schmuck angeht. Das Entscheidende letztendlich in dem Gewerbe ist ja, den richtigen Beleihungswert zu ermitteln. Also die Beleihungstaxe schlechthin. Die darf nicht zu hoch sein, die darf nicht zu niedrig sein. Der Kunde soll natürlich auch zufriedengestellt werden. Edelsteinkunde sollte man auch, sagen wir mal, etwas Intus haben. Und natürlich die grundlegenden Sachen eben, wie man das Gold unterscheidet, wie man Brillanten prüft und, und. Die Praxis ist ein Lehrmeister, der ist mit nichts zu überbieten.
Da haben wir eine Tissot-Uhr, ja, die leider natürlich schon ihre Gebrauchsspuren hat. Das Band ist schon arg abgetragen und Glas hat auch schon leichte Gebrauchsspuren. Aber, ja, 40 Euro könnten wir machen.
Das einfachste und allgemein gültige Parameter ist ja, Angebot und Nachfrage regelt den Markt. Und da ist es auch so, dass wir natürlich uns das Internet auch etwas zunutze machen, dass wir nachgucken, wie liegt zum Beispiel Uhrmodell XY derzeit auf dem Markt preislich. Und dann müssen wir natürlich etwas abrechnen. Das ist ja dieser Sicherheitsnachlass, den wir auch machen müssen, den ja auch jede Bank machen muss, bei einer Beleihung eines Grundstücks zum Beispiel. Und so machen wir das auch bei der Beleihung des Forstpfandes, dass wir einen kleinen Teil natürlich abziehen müssen und im Endeffekt aufgrund des Neupreises abzüglich dieser Sicherheitssumme ermittelt sich dann der Beleihungswert.
Doch wer kommt wann mit was in ein Pfandleihhaus? Und gibt es Moden, eine Zielgruppe?
Schritt 3. Fingerspitzengefühl und Empathie sind von Vorteil, damit die Kunden sich wohlfühlen und im besten Fall ihr Geld zurückerstatten können.
Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat so viel Geld?
zur Zeit meiner Großeltern war es so, nach dem Krieg war das natürlich Anzüge beliehen, Schuhe beliehen, Bettwäsche beliehen. Und das waren die Werte, die man damals hatte. Dann Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre war denn eben so ein Radiorekorder. Oder es waren, also Schmuck ja immer, eben auch viel Mixer, Toaster hat man noch beliehen. Und da waren ja die Werte eben andere als heute. Heute sind ja so Toaster und Eierkocher und dies und das sind ja Wegwerfartikel. Dann gab es eine Zeit, wo viele Leihhäuser ausschließlich nur Schmuck beliehen haben. Das war so in den 80er, 90er Jahren. Das Pfandkreditgewerbe, sprich Leihhaus, ist absolut der Spiegel der Wirtschaft.
Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Trinke? Wer hat so viel Geld?
Und zunehmend kommen junge Leute, deren Smartphone sie in die Bedrulle gebracht hat, sagt Tochter Nina Weiß, die das Pfandhaus in der vierten Generation nun führt.
Ja, das ist schon häufig der Fall. Größtenteils ist es wirklich durch die Bank weg. Alle Altersstufen sind hier vertreten, sodass man jetzt nicht sagen kann, es kommen nur Ältere oder nur Jüngere. Es ist eine bunte Mischung.
Doch was geht gerade und was geht gar nicht als zu verpfändender Wertgegenstand?
Schmuck generell, Uhren, Ketten, Münzen, natürlich auch sehr viel Technik, zum Beispiel iPhone, iPad, zum Beispiel hochwertige elektrische Werkzeuge von Hilti, Hermes-Handtasche, Dior, Prada, Gürtel, Seidenschals und signierte Bronzen. So alles das, was einen bestimmten guten Wert hat, was wir zum Beispiel auch nicht beleihen, Sachen, die unter Tierschutz stehen, wie Elfenbeinzähne, richtig große Korallen, Colliers und so weiter. Das ist, also da sind uns einfach die Hände gebunden, was ich also auch richtig finde. Da geht auch das kleine Elfenbeinkettchen, beleihen wir eben nicht. Früher haben wir Krokohandtaschen beliehen, machen wir auch nicht mehr. Es sei denn, der Kunde legt die Zitusbescheinigung vor. Das heißt, dass zum Beispiel die Krokohandtasche registriert ist und dass aus der Zucht sozusagen gestorbene Tier da verarbeitet wurde. Das ist aber dann legitimiert mit einer eingenähten Nummer, die auf dieser Bescheinigung sich wiederholt.
Schritt 5. Gewerberechtliche Anmeldungen.
Rein rechtlich benötigt der Pfandleiher eine Gewerbeerlaubnis vom zuständigen Ordnungs- oder Landratsamt. Diese ist aber zu erteilen, wenn der Bewerber nicht vorbestraft ist und keine Steuerschulden hat und über das genügende Eigenkapital verfügt.
Ich will, dass du verstehst. Ich hab no money, no money, no money, no money, no money, no money, no money.
Gerade geht es den meisten Pfandleihhäusern ganz gut. Doch wie wird es in Zukunft sein? Besonders vor dem Hintergrund, dass das Bargeld abgeschafft werden soll. Wie kommen dann die Kunden an das dringend benötigte kleine Geld?
Ich denke mal, dass das Pfandleihgewerbe sich dahingehend einfach revolutionieren würde, dass es halt auf jeden Fall online alles mehr wird. Noch gibt es ja Bargeld. Es soll ja in naher Zukunft abgeschafft werden. Und dann muss man halt Alternativen sehen, sei es, dass es ja vielleicht sogar ein Pfandcoin oder sonst was gibt. Aber ich denke, dass das Geschäft auf jeden Fall bestehen bleibt und die Pfandleihgegenstände sich halt einfach der Zeit anpassen werden.
Ich hab nur Money, nur Money, nur Money, nur Money.
Keine Schufa, keine Fragen, keine Bescheinigungen, nur der Ausweis. Auch das macht Pfandleihen so attraktiv, gestern, heute und morgen.
Also, jeder, der in Bedrängnis geraten ist, vielleicht auch mal ein paar Jugendliche mit ihrem iPhone hadern, da ist der Weg, wo man hingeht und auch noch richtig Kohle bekommt. In den Pfandleihhäusern dieser Republik.